SWR 2 Wissen.
Die teilende Gesellschaft.
Die Kommerzialisierung des Teilens.
Von Simon Hamm.
St. Martin durchschlug seinen roten Umhang mit dem Schwert und gab die eine Hälfte einem frierenden Bettler. Er teilte. Er wollte nichts im Austausch zurück. Ja, er soll so schnell weitergeritten sein, dass er noch nicht einmal die Dankesworte des Bettlers vernehmen konnte. Teilen, Sharing, ist heute angesagt wie nie. Das Internet macht's möglich. Die Uber-Fahrerin, die mich durch New York fährt, hat keinerlei Ähnlichkeit mit dem heiligen St. Martin. Sie teilt mit mir ihr Auto, aber am Ende der Fahrt erwartet Catherine, dass ich bezahle.
You really like kill your car for $10 an hour.
Du machst dir das Auto kaputt für $10 Stundenlohn.
And any one of us can be a prosumer and produce and share.
Jeder kann Prosument werden, seine eigenen Waren und Dienstleistungen anbieten, das Auto teilen, das Apartment teilen, Kleider und Werkzeuge teilen.
Ein Prosument, das ist die Zukunft. Das sind Konsument und Produzent in einer Person, jubelt Jeremy Rifkin, Soziologe, Ökonom, Berater der EU-Kommission, Berater Angela Merkels.
Wir werfen gerade einen flüchtigen Blick auf die unverhüllten Skizzen eines aufstrebenden neuen ökonomischen Systems, die kollaborativen Gemeingüter.
Der kapitalistische Markt bewege sich hin zu einem neuen System des Gemeinguts, der Zusammenarbeit. Die Ökonomie des Teilens werde alles grundsätzlich verändern. Die Gesellschaft, die Wirtschaft, unser Denken und Handeln. Das neue Teilen, so Rifkin, verursache keine Kosten. Man gebe ja nur, was man ohnehin habe. Tauschen mache die Menschen frei. Besitz und Eigentum würden ersetzt durch Zugang zu all dem, was man wirklich brauche. Sharing Economy. Tauschen statt kaufen, leihen statt besitzen. Teilen. Das ist das neue Motto vor allem in Ballungsräumen wie Berlin, Paris oder New York, wo man viele Nachbarn und wenig Platz hat. Was immer ich will, ich kann es mir mit jemandem teilen. Die berühmte Bohrmaschine, die man nur extrem selten braucht, ein 10-teiliges Service, eine Damast-Tischdecke, den Koch gleich dazu. Ich muss nur auf die einschlägigen Websites gehen. Jeremy Rifkin prophezeit den Siegeszug eines völlig neuen Wirtschaftssystems. Zugleich sei der langsame Niedergang des Kapitalismus unaufhaltsam. Bis auf Weiteres werde es deshalb beide Systeme nebeneinander geben.
Der Kapitalismus verändert sich. Er hat ein Baby geboren. Das Baby heißt Sharing Economy. Jetzt müssen die kapitalistischen Firmen mit dieser Frucht leben. Sie nähren, sie atmen lassen, sie wachsen lassen. In den nächsten 25 Jahren werden beide Systeme blühen. Die Eltern, also der Kapitalismus, und die Nachkommen.
And we're already seeing this. We have young people.
Das sind junge Leute, die ihre Videos und Blogs miteinander teilen, ihre erneuerbare Energie, ihre 3D-Produkte. Sie teilen ihre Autos. Sie teilen ihre Häuser und Apartments über Airbnb.
3D-printed products. They're sharing their own cars with car sharing.
Es entsteht eine zweigleisige Ökonomie in der digitalen Generation.
A dual economy already emerging with the digital generation.
Das St. Martins Prinzip des Teilens. Ist das die Überwindung des Kapitalismus oder nur eine neue, knallharte Form des Kapitalismus? Der in Seoul geborene und in Berlin lehrende Philosoph Byung-Chul Han geht hart ins Gericht mit der schönen, neuen Welt des Teilens.
Der Neoliberalismus formt aus dem unterdrückten Arbeiter einen freien Unternehmer, einen Unternehmer seiner selbst. Jeder ist heute ein selbstausbeutender Arbeiter seines eigenen Unternehmers. Jeder ist Herr und Knecht in einer Person. Auch der Klassenkampf verwandelt sich in einen inneren Kampf mit sich selbst. Wer heute scheitert, beschuldigt sich selbst und schämt sich. Man problematisiert sich selbst statt der Gesellschaft.
Beispiel Airbnb. Auch Airbnb wirbt mit dem St. Martins-Prinzip. Da sitzt ein netter Mensch auf dem Sofa und will seine Wohnung mit dir teilen.
Look out at the world. Isn't it wonderful?
Schau dir die Welt an. Ist sie nicht wundervoll?
Schau dir all die Orte an, die wir zu Hause nennen. Gib einfach nur ein, wann und wohin du möchtest, und du kannst unter Tausenden von Plätzen wählen. Willst du ein Zimmer oder die ganze Wohnung? Du kannst vorher mit deinem Gastgeber chatten, dann triffst du keinen Fremden. Du kannst eine Bewertung hinterlassen. Fühl dich überall zu Hause, wo immer du hinkommst, mit Airbnb.
Die Welt kennenlernen, in einer Stadt wie New York wohnen, ohne $300 pro Nacht für ein Hotel zu zahlen und Familienanschluss gleich dazu. Eine verlockende Idee. San Francisco, Headquarter von Airbnb. Ein helles Großraumbüro, Dutzende von lässig gekleideten, hippen jungen Menschen vor Apple-Computern. Sie sehen alle so aus, als könnten sie für Airbnb modeln. Nathan Blecharczyk, Brian Chesky und Joe Gabbia haben Airbnb gegründet. Vor 15 Jahren waren sie mittellose Studenten. Heute, in ihren 30ern, sind sie mehrfache Milliardäre. Der vielbeschworene amerikanische Traum. Mitbegründer Nathan Blecharczyk ist der Technologiechef des Unternehmens.
Die Idee für Airbnb kam uns 2007. Joe, Brian und ich teilten uns eine Wohnung. Die Miete war gerade um 25% angehoben worden. So zog ich aus. Und die anderen beiden brauchten dringend Geld. Sie sind beide Designer. Und in diesen Tagen gab es eine Designkonferenz in San Francisco. Und sie sahen, dass alle Hotelzimmer ausgebucht waren. Da vermieteten sie das Extrazimmer. Sie hatten drei Designer zu Gast. Sie haben $1,000 gemacht an diesem Wochenende. Sie sind gemeinsam auf die Konferenz gegangen und haben den Gästen die Stadt gezeigt. Das war eine absolute Win-Win-Situation. Ein paar Monate später haben wir Airbnb gegründet.
Airbnb bringt Mieter oder Wohnungsbesitzer zusammen. Airbnb ist ausschließlich für die Abwicklung der Buchung verantwortlich. Eigenen Angaben nach wurden seit Gründung der Plattform in über 34.000 Städten weltweit 60 Millionen Gäste empfangen. Der rasante Aufstieg gelang mit Investoren von der Wall Street, die laut Wall Street Journal $1,5 Milliarden in das Start-up steckten. Die Geldgeber sind diverse Finanzinvestoren wie General Atlantic, ein weltweit führendes Investmenthaus, oder Kleiner Perkins Caulfield & Byers, eine im Silicon Valley angesiedelte Venture Capital Gesellschaft. Mehrere Investoren kommen aus China. Airbnb gilt mit geschätzten $25 Milliarden als wertvoller als die Marriott Hotelkette.
Well, in early 2009 we hyperfocused on New York City. 2009 haben wir New York ins Visier genommen.
New York, der Magnet für Touristen. Hotelzimmer sind teuer, Wohnraum fast unerschwinglich. Selbst ein kleines Apartment ist in Manhattan nicht unter $3,000 Monatsmiete zu haben. Warum nicht den teuren Wohnraum teilen und Gäste aufnehmen, fragte sich Joshua aus West Village.
Es ermöglicht mir, Künstler zu sein. Ich brauche das, um zu überleben.
Jennifer lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in Brooklyn. Sie vermietet ihr Dreizimmer-Apartment, wenn sie auf Reisen ist.
Mein Zuhause fühlt sich jetzt wirklich nicht wie ein Hotel an. Ich heiße Leute willkommen, die Freunde werden. Und es hilft meiner Familie. Die Mieten sind in die Höhe geschossen in den 10 Jahren, seit wir hier leben.
Die Kehrseite. Till wollte in New York ein Praktikum machen und unbedingt in Manhattan wohnen. Erfolglos versuchte er, ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft zu finden. Dann ging er zu Airbnb und fand einen Platz in einer Wohnung in der Lower East Side. Nicht gerade ein feines Viertel.
Also das ist eine Wohnung mit 4 Zimmern. Da wohnen in jedem Zimmer mindestens 2 Leute. Und in meinem Zimmer wohnen 3. Ich zahle $900 im Monat.
Macht, wenn die Zimmer ausgelastet sind, $8,100 im Monat für den Vermieter. Da dürfte ein feines Plus herauskommen. Seit 2 Monaten wohnt Till in New York und hat in seinem Apartment eine hohe Fluktuation erlebt.
Ich war immer mit einem, der da dauerhaft wohnt, in einem Zimmer und bin dann halt abends schlafen gegangen und er war nicht da. Und dann wache ich morgens auf und dann liegt da jemand anders, den ich überhaupt nicht vorher gesehen hatte.
Auch Daniel macht ein Praktikum in New York. Bei Airbnb hat er einen Platz in einem Drei-Zimmer-Apartment gemietet. Daniel zahlt $800.
Das ist reine Abzocke. Zwischenzeitlich war eine Dusche kaputt. Das heißt, wir hatten für 24 Menschen eine Dusche. Die wollen auch, dass man Cash zahlt, sodass überhaupt kein Zahlungsverkehr zu sehen ist.
Als wenn Airbnb mit diesen Verhältnissen konfrontierte, sagte man zunächst, man habe nur Rückmeldungen von glücklichen Kunden.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass bisher sich keiner beschwert hat. Denn schon allein von den 24, die ich kennengelernt habe, haben sich schon 8 beschwert. Und das taucht aber nirgends auf.
Wie hatte doch Nathan Blicharczyk, Mitbegründer von Airbnb, in seinem Büro in San Francisco gesagt, als wir nach genau solchen Vermietern fragten?
Das ist nicht unser Durchschnittskunde. Vielleicht gibt es 1-2 schwarze Schafe, aber das ist ganz sicher nicht Airbnb.
Schwarze Schafe? Das sieht der New Yorker Generalstaatsanwalt Eric Schneiderman anders.
Im Gegenteil zu dem, was sie sagen, sind es eben nicht nette Leute, die versuchen, mit Zimmervermietungen über die Runden zu kommen. Etliche bieten 2, 5, 20, 80 Apartments an, das ganze Jahr lang. Das sind illegale Hotels. Und es ist nicht erlaubt, ein illegales Hotel zu führen.
Die Vorstellung, Airbnb bringe Mieter, die gerade zufällig ein Zimmer frei haben, mit Menschen zusammen, die ein Zimmer suchen, ist eine Illusion. Der typische Airbnb-Vermieter ist nicht die alte Dame in Harlem, für die die Wohnung zu groß ist und die man sogar unterstützt, indem man sich bei ihr einquartiert. 80% aller Airbnb-Wohnungen in New York werden einzig und allein zu dem Zweck angemietet, Zimmer unterzuvermieten. So eine Studie des Soziologen Tom Slee. Die Vermieter wohnen, wie in den Apartments, in denen Till und Daniel Schlafplätze gemietet haben, längst nicht mehr dort. Airbnb arbeitet, zumindest in den Großstädten, längst wie eine Hotelkette, nur verdeckt.
Es sind keine Investoren, es sind Spekulanten.
Zudem ist es viel lukrativer, eine Wohnung kurzzeitig an Durchreisende zu vermieten, statt langzeitig an einen festen Mieter. Das wirkt sich in einer Stadt wie New York sofort auf den Mietspiegel aus. Die Mieten steigen noch schneller. So gibt es noch weniger Wohnraum für die, die sich diese horrenden Mieten nicht leisten können. Airbnb, so Eric Schneiderman, spiele ein doppeltes Spiel.
Sie erzählen ihren Investoren, wir haben jetzt immer mehr Hotels, mehr als die Hilton-Kette. Den Investoren erzählen sie, Airbnb sei ein Hotelnetzwerk. Der Öffentlichkeit sagen sie, nein, so sei das nicht.
Hotels erfüllen Brandschutzauflagen, schließen Versicherungen ab, haben Sicherheitspersonal. Hoteliers zahlen Steuern. Auch die privaten Gastgeber sollten Steuern zahlen. Dazu rät Airbnb auf seiner Website. Doch in der Praxis, so Nathan Blicharczyk, sehe das anders aus.
Das Thema Steuern. Jede Stadt hat da eine andere Regelung. In New York muss der Gastgeber die Steuern zahlen. Und da wird dann gefragt, der Name ihres Hotels, ihr Autokennzeichen. Und die Gastgeber wissen nicht, was sie antworten sollen und füllen das nicht aus.
In New York ist Gastfreundschaft zu einem Geschäft geworden. Nicht nur, wenn es um Unterkünfte geht. Nachbarschaftshilfe jeglicher Art wird zur Dienstleistung. Hemden aus der Reinigung holen, auf dem Wochenmarkt einen Bund Möhren kaufen. Das alles gibt es jetzt gegen Bezahlung. Besonders nachgefragt, IKEA-Möbel zusammensetzen. Das bietet die Plattform TaskRabbit an. Wer den Hund kurz ausführt, wer Essen für eine kranke Mutter kocht, der ist ein Mikrounternehmer. Allerdings ohne Vertrag, ohne Kranken- und Rentenversicherung. Und wer krank wird oder in Urlaub fahren will, muss sehen, wie er klarkommt.
Vieles, was halt früher privat war, ist jetzt professionell. Ein Austausch, der früher zwischen Freunden stattgefunden hat, wird jetzt financialized. Mittelmänner schieben sich sozusagen in diese Beziehungen und kassieren Austausche, die finden jetzt auf Plattformen statt, also durch Apps, Web-Apps.
Das Private wird durchökonomisiert, sagt Tribor Scholz. Scholz lehrt an der renommierten New School, jener New Yorker Universität, die zwischen 1933 und 1945 für viele deutsche Wissenschaftler Zufluchtsort und Arbeitsstätte wurde. Sein winziges Büro ist vollgestopft mit Büchern. Und dann steht da noch ein Fahrrad. Mit dem kommt der dunkelhaarige Mitvierziger jeden Tag aus Brooklyn. Scholz untersucht die Arbeit im digitalen Zeitalter.
Aber ich glaube, es ist halt irgendwie wichtig zu verstehen, was passiert durch die Sharing Economy hier in den USA, dass es beiträgt zu der Bewegung des Arbeitsmarktes zum Internet, der halt dieses Angestelltenverhältnis auflöst und so eine Gesellschaft herstellt, wo alle Freiberufler sind. In den USA ist jeder dritte Arbeitende ist ein Freiberufler. Und was halt hier in den USA im Unterschied vielleicht zu Deutschland passiert, ist, dass die überhaupt keine Rechte haben. Das heißt also, Gesundheitsversicherung, Antidiskriminierungsgesetze, all die Sachen, die die Arbeiterbewegung vor 150 Jahren erkämpft hat, haben sich halt plötzlich in Luft aufgelöst, über Nacht sozusagen. Ne? Also das Wochenende, der 8-Stunden-Arbeitstag, all diese Arbeitsrechte sind eliminiert.
Beispiel Uber. Uber wirbt mit der Freiheit, die Fahrer können selbst bestimmen, wann sie fahren. Doch nur wenn sie Fahrgäste befördern, sind sie versichert. Nicht, wenn sie leer zu dem Ort fahren, zu dem sie gerufen werden, und auch nicht auf der Rückfahrt. Wer für die normale Uber-Klasse UberX fährt, braucht in vielen Städten keinen Personenbeförderungsschein, keinen Gesundheitstest, kein polizeiliches Führungszeugnis. Es gibt keinen Funk, kein Taxameter. In New York immerhin, so wirbt Uber auf seiner Website, bekommen die Fahrer eine eintägige Schulung. Als die Nutzer kritisierten, dass hier jeder fahren darf, der einen Führerschein und ein Auto hat, reagierte Uber schnell und führte teurere Klassen ein, in denen man einen professionellen Fahrer mieten kann. Die 13.000 gelben New Yorker Taxis hingegen werden von privaten Unternehmen betrieben und benötigen eine städtische Zulassung. Für diese Fahrer gelten die Fair Labor Standards von 1938, wie etwa Mindestlohn, Überstundenbezahlung oder Schutz vor Diskriminierung. Sie sind gewerkschaftlich organisiert, sie haben eine Taxifahrerausbildung und sind versichert. Uber behält mindestens 20% der Umsätze seiner Fahrer ein. Die Fahrer kennen einander nicht, ebenso wenig wie alle anderen Menschen, die über eine Plattform Dienstleistung anbieten. Und das ist gewollt, so Byung-Chul Han.
Früher standen Unternehmen miteinander in Konkurrenz. Innerhalb des Unternehmens war dagegen eine Solidarität möglich. Heute konkurriert jeder mit jedem, auch innerhalb eines Unternehmens. Diese absolute Konkurrenz erhöht zwar die Produktivität enorm, aber sie zerstört Solidarität und Gemeinsinn.
Uber bestimmt, was ein Fahrer verdient. Und das kann sich schnell ändern. Als im Dezember 2014 in Australien Menschen aus Angst vor einem drohenden Terroranschlag in Uber-Taxis stiegen, wurden die Fahrer angewiesen, astronomische Summen zu verlangen. Uber verteidigte sich. Ein Algorithmus gebe bei hoher Nachfrage automatisch höhere Preise an. Das sei ein Hebel, an dem man auch juristisch eingreifen könne, so der New Yorker Generalstaatsanwalt Eric Schneiderman.
Wenn man einen Vorteil aus einer Notsituation zieht, ist das Bucherei. Und das überprüfen wir, ob Uber im Fall einer Notsituation Regeln verletzt. Das Uber-Geschäftsmodell selbst greifen wir nicht an.
Das hat Bill de Blasio, Bürgermeister von New York, versucht und sich eine blutige Nase geholt. Ursprünglich wollte er Uber-Fahrzeuge ganz aus der Stadt heraushalten. Er fürchtete einen Verkehrskollaps. Immerhin gibt es schon 63.000 Taxis und Leihwagen auf New Yorker Straßen. Und er fürchtete um das Einkommen von Tausenden von New Yorker Taxifahrern. Ein Jahr lang wollte er testen, ob mehr Taxen wirklich notwendig seien. Uber schlug zurück und begann eine gigantische Kampagne mit dem aggressiven Slogan
Uber to de Blasio. Take a hike.
De Blasio verzieht dich.
In an effort to lobby against a Bill de Blasio administration proposal to cap the number of Uber.
Wir sind entschieden gegen den Vorschlag der De Blasio Administration, Uber für ein Jahr aus New York zu verbannen. Uber hat eine Anwendung zu seiner App hinzugefügt. Da wo normalerweise die Uber Autos durch die Straße flitzen, ist gähnende Leere und die Benutzer werden aufgefordert, eine Petition gegen die Verbannung der Uber Autos zu unterschreiben. De Blasio steht unter dem Druck der Taxiunternehmen, die seine Wahlkampagne hier mitfinanziert haben. Die Uber-Fahrgäste sollen ihrerseits Druck auf de Blasio ausüben.
Uber-Fahrgäste brachten Protestnote um Protestnote ein, bis de Blasio klein beigab. Im Februar 2016 haben die Uber-Fahrer wieder protestiert. Diesmal gegen Uber selbst, denn so wie das Unternehmen die Tarife willkürlich anheben kann, so kann es sie auch senken. Und Uber hatte beschlossen, für Fahrten in New York 15% weniger zu verlangen. In San Francisco wiederum läuft immer noch eine Sammelklage gegen Uber. Fahrer hatten geklagt, weil sie wie Selbstständige behandelt würden, aber letztlich keine seien. Während die Fahrer bluten, boomen die Sharing-Plattformen. Allein in New York generiert Airbnb 1 Million Übernachtungen pro Jahr. Und das, ohne ein einziges Hotel gebaut zu haben, ohne eine einzige Rezeptionistin oder ein einziges Zimmermädchen eingestellt zu haben.
Das Interessante daran ist halt, dass irgendwie Airbnb und Uber und viele andere dieser Firmen halt keinerlei Infrastruktur haben. Dass die Infrastruktur auf dem Besitz der Menschen aufgebaut ist, auf deren Autos, auf deren Zeit, auf deren Wohnungen.
So Tribor Scholz. Ein Uber-Fahrer verdient, wenn man Benzin und Kosten für den Unterhalt des Autos dazu nimmt, noch nicht einmal den Mindestlohn.
Ist es wirklich sinnvoll, für eine Firma zu arbeiten, die weniger als den Mindestlohn zahlt, aber erwartet, dass du ein Auto für 20.000 bis 30.000 Dollar einbringst?
Fragt Uber-Fahrer JB auf der Website, auf der er sich mit Kollegen austauscht. Er nennt nur seine Initialen JB. Aus gutem Grund, denn ein Fahrer, der Uber kritisiert, bekommt keine Aufträge mehr.
Und wenn dir jemand reinfährt und dein Wagen repariert werden muss, bist du raus aus dem Geschäft. Uber hilft dir nicht. Und dann verlangt diese Firma obendrein, dass du alle Risiken selbst trägst. Denn legal kann man sich für so eine Arbeit nicht versichern lassen. Die Firma gibt keinerlei Beihilfen. Und wenn du aus irgendeinem Grund nicht mehr arbeiten kannst, schert sie das überhaupt nicht. Wären wir nicht besser dran, wenn wir für den Mindestlohn bei McDonald's arbeiten würden?
Im freien Wettbewerb, so Rifkin, steige die Produktion und die Preise fielen. Schlussendlich könne man keine Gewinne mehr machen. Und das sei das Paradox des Kapitalismus. Letztlich fresse er sich selber auf in seiner Gier.
There's a paradox.
Tief im Herzen des Kapitalismus ist ein Paradox eingebettet. Dieses Paradox hat in den letzten Jahrhunderten zum unendlichen Erfolg des Kapitalismus geführt. Und das ist das Paradox. Erfolgreicher kann das System nicht werden. Ein neues Paradigma wird aus dem Kapitalismus erwachsen.
Nur cui bono? Wem nützt das? Wer gibt den Plattformen das Geld, das sie für ihren Vormarsch brauchen? Damit Uber expandieren kann, von New York bis Peking, hat die Wall Street kräftig Geld zugeschossen. Allen voran Investoren wie Google und Goldman Sachs. Bis Ende 2015 sollen es 12 Milliarden Dollar gewesen sein. Auch die chinesischen Versicherer China Life Insurance und China Taiping Insurance haben, laut Angaben von Uber, in den vergangenen Jahren investiert. Das gesamte Unternehmen werde dabei mit bis zu 62,5 Milliarden Dollar bewertet, schrieben die New York Times und der Finanzdienst Bloomberg. Airbnb soll schon über 25 Milliarden Dollar wert sein. Gleichzeitig leben 40% aller New Yorker am Existenzminimum.
Diese ganze digitale Arbeit, es ist so die scheinende, scharfe Spitze von einem Speer des Neoliberalismus, der also mit der Zerstörung von den Gewerkschaften einhergeht und auch mit der Umstrukturierung von Jobs. Also insofern denke ich, dass die Situation schlechter wird, dass die Menschen halt irgendwie weniger verdienen in dieser Ökonomie, zumindest über die lange Zeit hinweg. Und das ist halt was auch immer völlig unterschlagen wird.
Uber fahren, für das Unternehmen TaskRabbit IKEA-Möbel zusammensetzen oder Müll runterbringen, einkaufen und den Hund rausbringen. Immer mehr Menschen verdienen sich so ihr Geld. Dadurch kommt es zu einer gefährlichen Verschiebung auf dem US-amerikanischen Arbeitsmarkt.
Für Leute, die gut ausgebildet sind und gerade ihren Job verloren haben und jetzt, sagen wir mal, für 2 Monate nach was suchen, ist das ideal. Aber das jetzt als eine langfristige Karriere darzustellen, wäre fatal. Und das alles auch eben auf einem Arbeiter aufbaut oder der Idee von einem Arbeiter, der halt immer gesund ist, der halt immer jung bleibt, immer energetisch ist. Das heißt, was passiert dem Moment, wo so ein TaskRabbit-Arbeiter krank wird? Da wird nichts bezahlt. Die Arbeiter in der Sharing Economy, für die das also am besten funktioniert, die sind hoch ausgebildet. Also die haben College Degrees, haben Universitätsabschlüsse und drängen sozusagen Arbeiter aus einer Arbeitssphäre, wie zum Beispiel also diese Jobs, Wohnungen zu streichen oder Möbel zusammenzubauen oder auch ein Taxi zu fahren, verdrängen Leute aus diesen Jobs. Das heißt also, es ist quasi, man könnte sagen, es ist so ein Schritt, eine Stufe runter für die Mittelklasse und dann die Leute, die schon vorher wenig bezahlt wurden, die werden verdrängt und haben dann gar keine Arbeit mehr.
Wird es in Zukunft überhaupt noch sichere Arbeitsplätze geben? Angestelltenverhältnisse? Gewerkschaften? Qualität?
Aber wer redet darüber, was diese Ökonomie für die Kinder unserer Kinder und deren Arbeitssituation herbeiführt?
Dabei gäbe es andere Möglichkeiten. Wie wäre es, fragt Tribor Scholz, wenn die Sharing Economy von Gewerkschaften betrieben würde, von Städten oder Genossenschaften? Städte könnten sich auch zusammentun, um eine Software wie die von Airbnb zu entwickeln.
Und dass dann die Profite, also diese 25-30%, halt den Bürgern zugunsten kommen und nicht diesen 2-3 Leuten bei Airbnb.
Und das ist keine Utopie. Seoul in Südkorea nennt sich Sharing City, verbannte Uber aus der Stadt und bot selber einen Fahrservice an. Green Car. Einen Verleih von Elektromobilen. Sie stehen auf Hunderten von städtischen Parkplätzen bereit. Doch ist das Bereitstellen von Elektroautos in einer Stadt, die überdies eines der besten und zuverlässigsten U-Bahn-Systeme der Welt hat, wirklich schon die Überwindung des Kapitalismus, von der Jeremy Rifkin stolz gesprochen hat? Das Ende des Eigentums? Die neue Gesellschaft der Teilenden?
Es ist aber ein Irrtum zu glauben, dass die Sharing Economy ein Ende des Kapitalismus, eine globale, gemeinschaftlich orientierte Gesellschaft einläutet, in der Teilen mehr Wert hätte als Besitzen. Im Gegenteil, die Sharing Economy führt letzten Endes zu einer Totalkommerzialisierung des Lebens. Der von Jeremy Rifkin gefeierte Wechsel vom Besitz zum Zugang befreit uns nicht vom Kapitalismus. Wer kein Geld besitzt, hat eben auch keinen Zugang zum Sharing.
Wie Byung-Chul Han zweifelt auch Tribor Scholz daran.
Das ist in keiner Weise das Ende des Kapitalismus. Das ist vielleicht nur insofern das Ende des Kapitalismus, dass man fragen könnte, ob das immer noch Kapitalismus ist oder ob es nicht vielleicht sogar was ist, was schlimmer ist als Kapitalismus.